Ich freue mich, dass Sabbat ist. Ich freue mich, in eure Gesichter zu sehen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ich freue mich, dass wir in unserer Predigtreihe weitergehen können. Vielen Dank auch für das Lied, das wir hören konnten. Vielen Dank auch, dass wir durch die Kinder immer die Möglichkeit haben. Und es ist, denke ich, ein wichtiger Teil des Gottesdienstes, dass wir auch die Kindergeschichte haben, dass wir unseren Kindern auch zeigen können, sie sind nicht die Gemeinde der Zukunft in 10 oder in 20 Jahren, sondern sie sind jetzt Teil unserer Gemeinde und sie gehören zu uns. Und Jesus freut sich genauso, dass sie da sind, wie er sich über uns freut. Wir sind in unserer Predigtreihe gerade so im Herz dessen, worum es Paulus geht. Es sind nicht immer die leichtesten Verse, die leichtesten Gedanken. Ich möchte den Bibeltext nochmal mit euch kurz durchgehen. 1. Korinther 10 ist so unser Leittext, der uns in unsere Gedanken jetzt schon seit ungefähr 2 Jahren leitet. Wo Paulus eben klar macht in 1. Korinther 10, dass die Bewegung unter Mose, die Ägypten verlassen hat und auf dem Weg ins verheißene Land war, dass diese Bewegung sehr viel mit uns heute zu tun hat. Und er sagt, sie sind auch getauft worden, sie haben auch das Abendmahl empfangen, sie sind durch Christus persönlich geleitet worden. Ihre Erfahrung ist auch unsere Erfahrung. Wir haben ihnen nichts voraus, sondern sie sind in der gleichen Situation gewesen wie wir. Sie haben Ägypten verlassen und haben darauf gewartet, ins verheißene Land zu gehen. Und was Paulus dann eben sagt, ist, dass an den meisten von ihnen Gott kein Wohlgefallen hatte. Und sie haben das Ziel nicht erreicht. Und er sagt noch, das ist eine Warnung für uns, auf die das Ende der Zeit gekommen ist. Also er sagt besonders, die Generation, die darauf wartet, den Übertritt zu tun, dass Jesus wiederkommt und wir ins himmlische Kanaan gehen können, besonders diese Generation soll an dieser Bewegung lernen. Lernen, wie man Fehler vermeiden kann, um das Ziel eben zu erreichen. Einige Punkte haben wir uns schon angeschaut. Am Bösen unsere Lust haben, dass die Anbetung des goldenen Kalbes war in dieser Bewegung. Götzendiener, Vers 8, Hurerei treiben, auch das haben wir uns angeschaut. Vers 9, Christus versuchen, haben wir in der letzten Predigt zum Abendmahl gehabt, wie es zu dieser Situation dann mit der goldenen Schlange kam. Und wir sind jetzt im Bereich des Murrens. Murrt auch nicht, wie etliche von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Und wenn man anschaut, wo in den 5 Büchern Mose das Wort Murren gehäuft vorkommt, dann sind es 4 Begebenheiten. 4 Begebenheiten, die wir uns anschauen wollen. Eine haben wir uns schon angeschaut. Das war die Situation in der vorletzten Predigt im August, haben wir uns die angeschaut, wo das Volk kurz nach dem Auszug, nach dem Durchzug durchs Rote Meer, sie haben noch gefeiert, sie haben Gott gedankt für die Rettung. 3 Tage später waren sie in der Wüste, das Trinken war ausgegangen, sie hatten kein Wasser mehr und wir haben gesehen, dass sie in dieser Situation angefangen haben zu murren. Heute möchte ich die 2. Begebenheit mit euch anschauen und die Frage stellen, was können wir heute daraus lernen? Wo stehen wir heute in der gleichen Gefahr, auch zu murren? Denn auch wenn sich die äußeren Umstände geändert haben und wir nicht durch die Wüste eilen, so ist prinzipiell die Situation die gleiche. Wir alle wollen Jesus nachfolgen. Wir alle wollen das verheißene Land erreichen. Wir alle haben eine Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen. Die Geschichte, wo Murren gehäuft vorkommt, die ich heute mit euch anschauen möchte, ist einige Wochen, wenige Monate später. 4. Mose 13 berichtet davon, wo sie kurz davor waren, ins verheißene Land einzutreten. Die Wüstenwanderung, die Zeit durch die Wüste ist eigentlich schon vorbei. Sie stehen kurz vor dem verheißenen Land und wir lesen 4. Mose 13 folgendes. Und der Herr redet zu Mose und sprach: Sende Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Kindern Israels geben will. Von jedem Stamm ihrer Väter sollt ihr einen Mann schicken, lauter Fürsten aus eurer Mitte. Und Mose sandte sie aus der Wüste Paran nach dem Befehl des Herrn. Lauter Männer, die Häupter waren unter den Kindern Israels. Sie stehen also kurz vor dem verheißenen Land und Gott gibt die Anweisung, dass sie Kundschafter aussenden sollen. Von jedem Stamm, also das Volk, soll gut repräsentiert sein. Jeder Teil des Volkes soll einen eigenen Vertreter haben, der stellvertretend schon mal ins verheißene Land geht. Warum gibt Gott die Anweisung, Kundschafter auszusenden? Mose erläutert es, wenn wir weiterlesen, ein bisschen deutlicher. Es kommt die Auflistung der Namen, die überspringe ich der Zeit halber mal. Vers 17 sagt: Als nun Mose sie sandte, damit sie das Land Kanaan auskundschafteten, sprach er zu ihnen: Zieht hier hinauf an der Südseite und steigt auf das Bergland und seht euch das Land an, wie es beschaffen ist und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, gering oder zahlreich ist. Oder was es für ein Land ist, in dem sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist, und was für Städte es sind, in denen sie wohnen, ob sie in offenen Siedlungen oder in befestigten Städten wohnen, und was es für ein Land ist, ob es fett oder mager ist, und ob es Bäume darin gibt oder nicht. Seid mutig und nehmt von den Früchten des Landes. Es war aber eben die Zeit der ersten Trauben. Was sagt er hier? 2 Monate ungefähr war das Volk in der Wüste unterwegs. Kein Baum, kein Strauch. Ernährt wurden sie durch das Manna, das vom Himmel fiel. Trinken hatten sie durch das Wasser aus dem Felsen, das, wie wir bei Ellen White lesen, ihnen nachgeflossen ist. Das heißt, durch Wunder sind sie am Leben erhalten worden. Jetzt kam der Eintritt ins verheißene Land. Und was sagt Mose ihnen, was sollen sie anschauen? Sie sollen sich das Land genau anschauen. Was möchte Gott ihnen geben? Die Früchte des Landes, ob es Bäume darin gibt. Also zu gut Deutsch, lohnt es sich, dieses Land zu Besitz zu nehmen. Das sollen sie anschauen. Die Frage für uns: Wie geht es uns mit dem verheißenen Land? Denken wir darüber nach? Denken wir darüber nach, wie das verheißene Land sein wird? Ist es für uns vielleicht eine Motivation, im Glauben festzuhalten? Was wir heute sehen können, was Paulus an anderer Stelle schreibt, ist, dass diese Welt viel zu bieten hat. Aber was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, das hat Gott vorbereitet, denen, die ihn lieben. Auch wenn der Kontext ein anderer ist, können wir hier trotzdem sehen, Gott hat etwas viel Besseres für uns vorbereitet als alles, was diese Welt uns zu bieten hat. Und wir sollen uns darüber Gedanken machen, damit wir einen Gegenwert haben zu dem, was uns in dieser Welt binden möchte. Was sollen Sie noch anschauen? Nun, wie ist das Volk, das darin wohnt? Ist es stark oder schwach, gering oder zahlreich? Wird es ein Spaziergang sein, das gelobte Land einzunehmen? Sicherlich nicht. Wir kennen die Geschichte später. Warum sagt Gott ihnen, dass sie das anschauen sollen? Warum sagt Gott ihnen, dass sie das anschauen wollen? Wir kennen ja die Geschichte. Ich glaube, wahrscheinlich ist keiner von uns hier, der diese Geschichte nicht kennt und der nicht weiß, wie es weitergeht. Deswegen ist es wichtig, hier die Pause zu machen und sich zu fragen: Was will Gott denn? Warum sendet er sie aus? Warum will er ganz bewusst, dass sie sich auch anschauen, welches Volk darin lebt? Obwohl wir wissen, was die Konsequenz sein wird. Nun, kann es sein, dass Gott wollte, dass das Volk eben genau sieht, es wird kein Spaziergang. Und dass es merkt, wir schaffen das nur durch Gottes Kraft. Wir schaffen das nur, wenn Gott bei uns ist. Kann es sein, dass diese Kundschafter mit dem Bericht zurückkommen sollten und das Volk sagen sollte: Wir sind angewiesen auf Gott. Wir schaffen das nicht aus eigener Kraft. Wir müssen darum beten und ringen, dass Gott bei uns ist. Vielleicht eine Zeit, wo sie Gott in besonderer Weise suchen. Kann es sein, dass das Gottes Pläne waren? Dass er sagt, wenn ihr auf eigene Kraft vertraut, dann wird es schwierig. Ich möchte, dass ihr ein bisschen was seht von der Gefahr, damit ihr merkt, wie sehr ihr mich braucht. Er zeigt ihnen was von der Schönheit. Er sagt, bringt mit von den Früchten des Landes. Beweist, dass meine Verheißung, euch ein Land zu geben, darin Milch und Honig fließt, dass es keine Lüge ist. Ich habe euch nichts vorgemacht. Es ist ein wunderschönes Land. Aber gleichzeitig merkt, ihr könnt es nicht selber in Besitz nehmen. Ihr seid nicht groß genug, ihr seid nicht gut genug, ihr seid nicht militärisch genug ausgerüstet, um es aus eigener Kraft zu nehmen. Das ist der Auftrag, den die Kundschafter bekommen. Wenn wir weiterlesen, und sie gingen hinauf und kundschafteten das Land aus, von der Wüste Zin bis nach Rehob, von wo man nach Hamat geht. Und sie gingen hinauf an der Südseite und kamen bis nach Hebron. Dort waren Achiman, Sheshai und Talmai, Söhne Enaks. Enak wird in den Geschlechtsregistern als einer der Riesen genannt. Hebron aber war 7 Jahre vor Zoan in Ägypten erbaut worden. Und sie kamen bis in das Tal Eschkol und schnitten dort eine Weinrebe ab mit einer Weintraube und ließen sie zu zweit an einer Stange tragen, dazu auch Granatäpfel und Feigen. Jenen Ort nannte man das Tal Eschkol, wegen der Weintraube, welche die Kinder Israels dort abgeschnitten haben. Und nachdem sie das Land 40 Tage lang ausgekundschaftet hatten, kehrten sie zurück. Wer von euch würde gerne von einem dieser Granatäpfel oder einer dieser Feigen essen? Immer wenn wir Urlaub im Süden machen, meine Frau und ich, und wir machen im Sommer gerne Urlaub im Süden. Und sei es in Kroatien oder Italien oder Frankreich, zumeist findet man Feigenbäume irgendwo. Und das Schöne ist, dass die Feigenbäume dort nicht so sind wie die Feigenbäume, also bei uns kriegt man keine. Es ist ungefähr wie die Apfelbäume bei uns. Wir hatten dieses Jahr viele Äpfel, oder? Wir haben in Antorf eine Saftpresse und normalerweise macht die Saftpresse Ende September auf. Dieses Jahr hat sie Anfang August aufgemacht und war von Anfang August ausgebucht mit 5 Tagen in der Woche bis jetzt. Jetzt findet die erste Mal statt, wo nur noch 2 Tage die Woche sind oder so, weil es dieses Jahr Äpfel in Hülle und Fülle gab. Und was sehen wir aber auch oft genug? Wie viele Äpfelbäume seht ihr, wo man vorbeikommt und sie werden einfach fallen gelassen? Es liegt da, es verrottet das Obst, ist schade. In den südlichen Ländern sind Feigenbäume oft genauso. Ich kann es nicht verstehen, wie man Feigen am Baum lassen kann. Und schon oft auf der Rückfahrt halten wir dann bei Feigenbäumen und wir sammeln Feigen. Von dem her, ich freue mich mal, in einem Land zu wohnen, wo es Feigen gibt. Ganz bewusst freuen wir uns auf das, was Gott für uns vorbereitet. Freuen wir uns darauf, dass all die Folgen der Landwirtschaft und der Probleme, die wir hier haben, einmal nicht sein wird. Dass wir Früchte direkt vom Baum pflücken können und dass sie so herrlich sein werden, wie wir uns das nicht vorstellen können. Und dass wir Früchte essen werden, die wir gar nicht mehr kennen, weil es sie nicht mehr gibt. Weil sie ausgestorben sind. Ein wunderschönes Land. Das, was Gott vorbereitet hat. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, uns damit zu beschäftigen. Und ich wünsche uns, dass wir Zeiten verbringen, wo wir darüber nachdenken, was Gott für uns vorbereitet hat. Und sie gingen und kamen zu Mose und Aaron, zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Nicht schmecken, sehen. Die meisten gingen leer aus. Und sie erzählten ihm und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest, und es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und dies ist seine Frucht. Auch als Veganer kann man das, denke ich, gut umsetzen. Es heißt, es ist ein Land, wo es reichlich zu ernten gibt an guten Dingen. Gott ist gut. Wäre ich jetzt Amerikaner, würde ich auf ein lautes Amen von euch hoffen. Gott ist gut. Er bereitet etwas für uns vor. Und es lohnt sich, auf der neuen Erde dabei zu sein. Stimmen, die sagen, im Himmel ist es langweilig, sind die satanische Version, die wir heute leider oft hören. Und es ist unsere Aufgabe zu sagen, uns erwartet ein Land reinster Freude. Aber das Volk, das in dem Land wohnt, ist stark und die Städte sind sehr fest und groß und wir sahen auch Söhne Enaks dort. Die Amalekiter wohnen im Land des Negev, die Hethiter, Jebusiter und Amoriter aber wohnen im Bergland und die Kanaaniter am Meer und entlang des Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Der Bericht über die Schönheit des Landes vermischt sich mit den Schwierigkeiten, die warten. Bis hierhin ist überhaupt nichts einzuwenden. Bis hierhin läuft alles nach Plan. Denn die Kundschafter haben recht. Der Bericht, dass dort Riesen wohnen, dass es befestigte Städte gibt, der Bericht, dass es Probleme gibt und dass nicht alles rosarot ist, um dahin zu kommen, der stimmt. Das ist Realität. Können wir das verheißene Land aus eigener Kraft erreichen? Können wir uns anstrengen, genug Zehnten zu zahlen, jeden Sabbat in den Gottesdienst gehen, geduldig zu sein mit unseren Kindern und ungläubigen Menschen? Können wir all das aus eigener Kraft machen? Wenn da steht, dass kein Unreiner das verheißene Land ererben wird, wenn wir die Offenbarung in den letzten Kapiteln ernst nehmen, dann ist unsere Situation nicht anders. Wir können es nicht aus eigener Kraft schaffen und das ist das, was hier steht. Egal wie sehr wir uns anstrengen, egal wie stark wir gegen unsere Sünden kämpfen, wir sind nicht in der Lage dazu. Denn wir haben einen Feind, der viel stärker, mächtiger ist und klüger ist, als wir es sind. Auch wir haben gegen Riesen zu kämpfen. Und manchmal erleben wir das. Erleben wir das nicht, dass gerade dann, wenn wir eine Entscheidung zum Guten treffen, gerade dann, wenn wir Dinge in unserem Leben ändern wollen, die gut sind, umso mehr die Schwierigkeiten manchmal kommen und umso mehr etwas passiert, das uns zeigt, wir können gar nichts tun, das uns entmutigt. Gerade dann, wenn wir vielleicht auch in der Gemeinde was Gutes tun wollen, dass gerade dann auch Gottes Feind dagegen arbeitet und wir merken, dass wir es selber gar nicht tun können. Die Feinde, die wir heute haben, sind nicht schwächer als diejenigen, die das Volk Israel damals am Einzug ins verheißene Land hindern wollten. Soweit stimmt der Bericht. Alles gut. Was war Gottes Plan? Was haben wir festgestellt? Was wollte Gott, dass die Folgen aus diesem Bericht sind? Dass das Volk zusammenkommt und betet. Dass es Gottes Nähe sucht und dass es ihn bittet, mitzugehen. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Und wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Was geschieht an dieser Stelle? Die entscheidenden Worte, sie brachten das Land in Verruf. Sie brachten das Land in Verruf. Was heißt das? das Gute und Anziehende, das Geschenk, das Gott seinem Volk geben will. Das verklären sie in ein Bild, das abstoßend wirkt. Das erleben wir heute in dieser Welt. Wie oft erleben wir, dass Leute sagen, naja, der Himmel ist langweilig. Wir bleiben lieber oder sind lieber in der Hölle. Die Sprüche hören wir heute. Aber wie oft stehen vielleicht auch wir in der Gemeinde in der Gefahr? Wie oft sagen wir vielleicht auch wohlgemeint Dinge, die anderen die Freude an der neuen Erde nehmen? Manches davon vielleicht gar nicht so bewusst. Was machen wir, wenn bei Kindern ein Haustier stirbt? Und die Frage kommt, wird dieses Haustier auf der neuen Erde sein? Wenn wir es biblisch genau nehmen, können wir zumindest nicht Ja sagen, weil wir haben keinen Hinweis drauf. Ich kenne keine Stelle, dass Tiere, die uns auf der Erde lieb waren, im Himmel es wiedergeben wird. Deswegen können wir vielleicht sogar auch Nein sagen und schlussfolgern. Aber wenn Gott einen Menschen lebendig machen kann, könnte er es auch mit einem Tier, das uns wichtig war? Nur ein Beispiel. Sehen wir, wie wir auch vielleicht in der Gefahr stehen, Leuten, die, oder gerade vielleicht auch Kindern, die Freude an der neuen Erde zu nehmen? Oder auch durch die Art und Weise, wie wir über Gott reden. Wie stellen wir Gott dar? Stellen wir Gott als einen Polizisten dar, der nur darauf aus ist, dass wir uns richtig verhalten? Ist Gott für uns wie ein Aufpasser, wo wir immer sagen, pass auf, Gott sieht dich. Und wir verwenden es, um das Kind zu Gehorsam bringen zu wollen? Kann es sein, dass wir auch dadurch in der Gefahr stehen, den Himmel zu einem Ort zu machen, wo manches Kind gar nicht sein möchte? Noch näher an einer Person, die nur auf uns aufpasst und die uns sofort strafen will, wenn wir was falsch tun? Ist der Himmel wirklich ein schöner Ort in Gottes Gegenwart? Wer ist Gott? Ist Gott wirklich unser bester Freund? Ist Gott wirklich jemand, mit dem wir gerne zusammen sind? Oder ist Gottesdienst das notwendige Übel, um halt irgendwann mal die Früchte Kanaans essen zu können? Und wir kommen halt jede Woche mal zusammen vor Gottes Thron, weil es halt so gefordert ist. Aber wir sind froh, wenn es wieder vorbei ist und wir gehen wieder unserer Wege. Wie es manchmal hier auf der Erde ist, wenn wir ehrlich sind. Wie ist es mit der Gemeinde? Gehen wir gerne hierher? Treffen wir gerne die Menschen, die Gott mit anbeten? Oder ärgern wir uns nicht mehr übereinander und sind froh, wenn das Pflichtprogramm vorbei ist und wir wieder unserer Wege gehen können? Wer ist Gott? Wenn Gott nicht das liebevollste und freundlichste Wesen des Universums ist, dann ist der Himmel nicht anziehend. Offenbarung 21 zeigt, das Zentrum des Himmels ist Gott, ist Gottes Gegenwart. Und Gott ist derjenige, für den es sich lohnt, dort zu sein. Und, was sagen Sie noch, das Land frisst die Einwohner. Ein böses Gerücht wird in Umlauf gebracht. Und das ist das Problem. Dass Sie das Land nicht aus eigener Kraft erreichen können, ist eine Sache, damit haben Sie recht. Aber zu sagen, das Land frisst seine Bewohner, zu gut Deutsch, es ist kein gutes Land, es ist gefährlich dort, es ist nicht gut, dorthin zu gehen, das ist eine Interpretation, die einen anderen Wert hat. Was sie damit machen, ist, Gott selber falsche Motive zu unterstellen. Gott möchte nicht das Gute für euch. Es ist nicht gut, nach Kanaan zu gehen. Wir gehen lieber woanders. Und das ist die Schlussfolgerung. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären und noch in dieser Wüste sterben würden. Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Und sie sprachen zueinander, wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Die Dynamik im Volk nimmt eine ganz andere Richtung, als Gott es wollte. Was Gott wollte, ist, dass das Volk seine eigene Schwachheit erkennt, aber seine Stärke anerkennt und ihn sucht und darauf vertraut, dass er es gut meint. Aber diese Situation führt dazu, dass nicht nur Einzelne im Volk, sondern dass die Kundschafter das ganze Volk so dazu bringen, dass sie Gott falsche Motive unterstellen. Und dass sie deswegen klagen und weinen die ganze Nacht. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir würden heute vielleicht sagen Massenhysterie. Könnt ihr euch vorstellen, also wir leben ja alle im Paradies heute, oder? Haben wir als Gemeinde schon mal was erlebt, wo wir die ganze Nacht heulen? Vielleicht Einzelne. Aber als Gemeinde? Was passiert hier? Das, was Gott als guten Plan hat, wo Gott etwas Gutes hervorbringen möchte, geht in die falsche Richtung. Interessant hier, wenn man das liest, Vers 3, dass unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden. Wie wird es dargestellt? Die kleinen Kinder, die Schwachen unserer Gesellschaft, werden hier benutzt vom Volk, um zu zeigen, was ist das Bild? Naja, was Gott eigentlich möchte, ist, dass wir unsere Kinder dort reingeben und dass die Kinder dort geschlachtet werden von den Kanaanitern. Das ist das Bild, was das Volk hier zeichnet. Und darüber sind sie so entsetzt, dass sie weinen die ganze Nacht. Ich glaube, was wir sehen, ist, dass wir vorsichtig sein müssen vor unseren eigenen Emotionen. Manchmal haben wir das Gefühl, manchmal wird gesagt, wenn ich es fühle, dann ist es auch so. Wenn ich es fühle, dann ist es auch so. Habt ihr den Satz schon mal gehört? Vielleicht sogar selber benutzt? Die biblische Antwort ist eindeutig. Nur weil du etwas fühlst, ist es noch lange nicht Realität. Nur wenn wir es für Realität halten, dann folgen auch die Gefühle dem. Wie oft sind wir aufgebracht oder ärgerlich oder wütend über etwas, wo wir unser eigenes Bild, unsere eigene Vorstellung von etwas gemacht haben. Und wir reagieren auf die eigene Vorstellung, ohne dass wir wissen, was wirklich dahinter steht. Und wir vergessen, dass ein guter Gott bei vielen dahinter steht. Wie oft geschieht es uns in unserem eigenen Leben, dass etwas geschieht und wir Gott negatives Vorhaben unterstellen. Dass wir an Gott selber zweifeln und das Gefühl haben, Gott, warum lässt du das zu? Warum lässt du mich in diese Situation kommen? Und wir sehen die Schwierigkeiten, wir sehen die Probleme, aber wir vergessen, dass Gott unsere Hilfe ist. Wir vergessen, dass Gott unser Schutz ist. Wir vergessen, dass Gott einen guten Plan mit uns hat. Wir vergessen, dass Gott heilen möchte. Wir vergessen, dass Gott verheißen hat, uns in dieses Land zu führen. Wir vergessen, dass Jesus gesagt hat, dass er alles tut, was nötig ist zu unserer Erlösung. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israels und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Und wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes. Denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Josua und Kaleb schaffen es, eine andere Perspektive beizuhalten. Eine Perspektive, die die Schwierigkeiten, die da sind, ganz anders bewertet. Wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Der Herr ist auf unserer Seite. Warum? Nicht, weil das Volk fehlerlos ist, nicht, weil das Volk so wunderbar ist, sondern weil Gott gnädig ist und weil er es verheißen hat. Genauso bei uns heute, Gott hat verheißen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Glauben wir dieser Verheißung? Glauben wir, dass Jesus gesagt hat, er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit? Vertrauen wir Gott, dass gerade dann, wenn unsere Kraft am Ende ist, seine Kraft da sein kann? Er das Gute schaffen möchte. Er zum Ziel führen möchte. Sind wir Stimmen wie Josua und Kaleb, die auch dann, wenn die Mehrheit an Gott zweifelt, wenn die Mehrheit widerspenstig ist und sagen kann, das gelingt nicht, dass wir sagen, Gott kann, Gott will, Gott ist gut, Gott lässt uns nicht im Stich, Gott lässt uns nicht seinem Feind in die Arme laufen. Gott rettet, Gott führt, Gott stützt und Gott führt ans Ziel. Da sagte die ganze Gemeinde, dass man sie steinigen solle. Wie weit kann es gehen in Gottes Volk? Die Mehrheit ist nicht immer auf der richtigen Seite. Auch heute nicht. Nicht immer. Aber die Frage ist, wo wir stehen. Wir können entscheiden, wo wir stehen. Und die Stimmen von Josua und Kaleb sind keine, die Schuld bei anderen Menschen suchen, sondern es sind Menschen, die Gott in den Mittelpunkt stellen. Auch heute können wir in unserer Gemeinde vieles finden, was negativ ist. Aber reden wir von Gott, reden wir von seinen Fähigkeiten, reden wir von seinem Willen? Oder empören wir uns und werfen Steine aufeinander? Aber die Herrlichkeit des Herrn erschien bei der Stiftshütte vor allen Kindern Israels. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange noch will mich dieses Volk verachten? Und wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz aller Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Ich will sie mit der Pest schlagen und ausrotten. Und ich will dich zu einem Volk machen, das größer und mächtiger ist als dieses. Mose aber sprach zum Herrn, dann werden es die Ägypter hören, denn du hast doch dieses Volk durch deine Macht aus ihrer Mitte geführt. Und sie werden es auch den Einwohnern dieses Landes sagen, die gehört haben, dass du der Herr in der Mitte dieses Volkes bist und dass du der Herr von Angesicht zu Angesicht gesehen wirst und deine Wolke über ihnen steht und du vor ihnen her bei Tag in der Wolkensäule und bei Nacht in der Feuersäule gehst. Und wenn du nun dieses Volk tötest wie einen Mann, so werden schließlich die Heiden sagen, die dieses Gerücht über dich hören, weil der Herr dieses Volk nicht in das Land bringen konnte, das er ihnen zugeschworen hat. Darum hat er sie in der Wüste hingeschlachtet. Merken wir, worum es eigentlich geht? Es geht um Gott. Es geht um seine Ehre. Wie die wir nach seinem Namen genannt sind, repräsentieren in der Art und Weise, was wir tun und sagen, Gott. Es geht nicht um uns. Es geht um den, der es verdient hat, als groß und herrlich dazustehen, weil er es ist. Weil er der einzig wahre und reine ist. Und Mose bringt es vor und sagt, Gott, hilf du, steh zu deinen Verheißungen. Aber wir merken, es ist eine existenzielle Krise. So lass nun die Macht des Herrn groß werden, wie du gesprochen und verheißen hast. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er vergibt Schuld und Übertretungen, obgleich er keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied. Vergib nun die Schuld dieses Volkes nach deiner großen Gnade, wie du auch diesem Volk verziehen hast von Ägypten an bis hierher. Was uns klar sein muss, ist, dass wir alle als Gottes Volk durch Gnade stehen. Keiner von uns steht vor Gott aufgrund eigener Leistung. Keiner von uns steht vor Gott aufgrund der guten Dinge, die wir tun. Wir alle stehen vor Gott durch Gnade. Da sprach der Herr: Ich habe vergeben nach deinem Wort, aber so wahr ich lebe und die ganze Erde mit der Herrlichkeit des Herrn erfüllt werden soll, keiner der Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und die mich nun schon 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, keiner soll das Land sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Ja, keiner soll es sehen, der mich verachtet hat. Aber mein Knecht Kaleb, in dem ein anderer Geist ist und der mir völlig nachgefolgt ist, ihn will ich in das Land bringen, in das er gegangen ist. Und sein Same soll es als Erbe besitzen. Aber die Amalekiter und Kanaaniter liegen im Tal. Darum wendet euch morgen und zieht in die Wüste auf dem Weg zum Roten Meer. Der Herr redet zu Mose und Aaron und sprach: Wie lange soll ich diese böse Gemeinde dulden, die gegen mich murrt? Ich habe das Murren der Kinder Israels gehört, das sie gegen mich erheben. Darum sprich zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will genauso an euch handeln, wie ihr vor meinen Ohren geredet habt. Eure Leichname sollen in dieser Wüste fallen und alle eure Gemusterten, die ganze Zahl von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt. Keiner von euch soll in das Land kommen, über dem ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, und euch darin wohnen zu lassen. Ausgenommen Kaleb, der Sohn Jephunnes, und Josua, der Sohn Nuns. Eure Kinder aber, von denen ihr gesagt habt, dass sie zum Raub würden, die will ich hineinbringen. Und sie sollen das Land kennenlernen, das ihr verachtet habt. Eure eigenen Leichname aber sollen in dieser Wüste fallen. Es ist keine schöne Begebenheit. Gott selber nimmt in diesen Versen das Wort Murren am öftesten vor. Aus seiner Sicht war das, was die Gemeinde getan hat, gemurrt gegen ihn. Seinen Charakter falsch darzustellen. Was können wir für uns heute mitnehmen? Was können wir für uns heute mitnehmen? Was ist unsere Aufgabe heute in dieser Welt? Unsere Aufgabe ist es, Menschen vorzubereiten auf das Land Kanaan. Gute Nachricht zu bringen von dem Land, das auf uns wartet. Zu sagen, dass der Plan, den Gott für uns hat, der beste Plan ist, den es gibt. Dass es nichts auf dieser Welt gibt, was dem gleich ist. Sondern dass es sich lohnt, alles dafür einzusetzen, dieses verheißene Land zu erreichen. Und unsere Aufgabe ist es, den Charakter Gottes, die Liebe, die er zu uns hat, weiterzugeben. Sind wir selber Menschen, die in der Art und Weise, wie wir reden, was wir sagen, Gnade weitergeben? Die Barmherzigkeit weitergeben? Wie gehen wir mit den Menschen in unserer Familie um? Wie gehen wir mit den Menschen in der Gemeinde um? Wie gehen wir mit den Menschen um, die draußen sind? Zeigen wir Gnade? Zeigen wir Liebe? Ermutigen wir? Stärken wir? Richten wir auf? Oder bringen wir böse Gerüchte? Tun wir das Schlechte, das wir sehen, erhöhen und größer machen? Das ist eine Frage über Leben und Tod. Weil es die Frage ist, ob Gott seinen Charakter in uns verwirklichen kann. Weil es die Frage ist, wer der Herr unseres Lebens ist. Sind wir es selber oder ist es der Gott, der gnädig ist, der liebevoll ist, der uns verheißen hat, ein gutes Land uns zu geben. Ich wünsche uns, dass die Erfahrungen, die wir mit Gott machen, Gott sagt dir, 10-mal schon hat er dem Volk geholfen, hat er ihnen aus Krisen geholfen, hat ihnen Gutes getan, dass wir diese 10-mal aufzählen können in unserem Leben. Dass wir die Güte Gottes preisen, die er in unserem Leben getan hat. Und dass wir andere ermutigen, diesem Gott zu glauben, diesem Gott zu folgen. Und dass wir als Gemeinde diesen Weg gemeinsam gehen. Das wünsche ich uns. Amen.